Fast jeder von uns hat heute ein Smartphone, schreibt E-Mails und nutzt das Internet im Beruf und in der Freizeit. Immer mehr Lebensbereiche werden digital vernetzt und tauschen Daten aus. Doch wo neue Chancen entstehen, wachsen auch neue Gefahren. Damit wird der aktive Schutz unserer persönlichen Daten immer wichtiger. Der IT-Trainer Stefan Lewandowski von MR Systeme in Höxter erklärt an aktuellen Beispielen aus der Praxis, worauf wir im digitalen Leben achten sollten, wie wir mit unseren Daten sicherer umgehen können und wovor wir uns schützen müssen. Ich bin Jan Hampe. Sie hören die Pilotfolge. Wer sind MR Systeme? Seien Sie herzlich willkommen zu Datensicherheit mit MR-Systeme aus Höxter und mit dem IT-Trainer Stefan Lewandowski. Ja, hallo.
Hallo.
Herr Lewandowski, was erwartet uns jetzt in dieser Podcast-Reihe?
Ja, wir möchten hier einfach auf diverse Themen eingehen, womit wir es schaffen, dass jeder etwas mit offeneren Augen mit diesen Diensten umgeht und weiß, wie kann ich so einen Dienst möglichst sicher nutzen. Das kann jetzt die ganz einfache E-Mail sein. Das kann sein, wie gehe ich mit dem Passwort um? Wir haben das Thema Zwei-Faktor auf dem Schirm. Das ist heute schon oft genutzt, aber keiner weiß, was das eigentlich macht und warum. Wir haben dieses Thema NFC-Karten auf der Liste. Das sind halt heute eine klassische EC-Karte oder Giropay oder wie sie jetzt offiziell heißen, eine E-Auto-Ladekarte, aber auch der deutsche Personalausweis. Das sind alles sogenannte NFC. Das sind im Prinzip Karten, die auf Kurzwellenfunk aus sind. Also die gehen meistens nur ein paar Zentimeter weit, dieser Funk. Wir haben das Thema eBay-Kleinanzeigen, so ein paar Shops. Also wir haben jetzt eBay und Kleinanzeigen so genannt. Worauf muss ich da achten? Weil da gibt es diverse Betrugsmaschen. Das kommt jetzt gar nicht aus dem Unternehmensfeld, das kenne ich eher aus dem privaten Umfeld. Wie kann ich die erkennen? Woran sehe ich, was da gerade passiert? Was muss ich dann vielleicht tun? Handys? Ja, und was mache ich eigentlich mit meinem PC? Der Klassiker ist, man hört das immer von so IT-Lern wie mich, Updates machen. Und man hört das dann von anderen, oh, die Updates machen immer alles kaputt. Das waren so einmal grob alle Themen, die wir durch hatten.
Also Sie werden uns auch ein bisschen sensibel machen auf die Gefahren, die da drohen und vor allem, was man dagegen tun kann.
Richtig, das ist mir ganz wichtig, dass man sie erkennt, was da für eine Gefahr ist und wie gehe ich damit um.
Also Rettung ist in Sicht, MR-Systeme aus Höxter. Vielleicht stellen Sie uns mal ganz kurz Ihr Unternehmen vor. Was machen MR-Systeme?
Ja, die MR-Systeme ist ein sogenanntes Systemhaus. Das bedeutet, wir kümmern uns bei Kunden um IT. Groben Sinne, etwas genauer, so Netzwerkstrukturen, Server, Cloud-Dienste ist ja heute immer in aller Munde. Und das eben bei uns erstmal regional. Das Unternehmen kommt aus Höxter, es wurde in Höxter gegründet. Zwischenzeitlich haben wir allerdings noch Standorte in Hannover und Hamburg mit jeweils einem großen Team. Also wir sind in Höxter irgendwie so knapp 15 bis 20 Leute aktuell, ja, womit wir einmal das Daily Business haben. Das heißt, Kunde ruft an, hat ein Problem. Ja, der meldet also irgendeinen Fehler oder irgendetwas funktioniert nicht. Wir gucken uns das an aus der Ferne oder fahren hin. Seit Corona ist das mit der aus der Ferne sehr viel mehr geworden. Das haben wir sehr stark gemerkt. Aber es gibt immer noch genug Dinge, die man vor Ort machen muss, weil irgendwie Geräte ausgetauscht werden, Geräte erneuert werden, irgendwas wirklich kaputt ist, was man sich vor Ort angucken muss. Ja, und das haben wir im Prinzip an allen Standorten. Fahren wir das gleiche Konzept im Prinzip.
Sie haben gerade gesagt, von der Ferne aus können Sie da auch helfen. Wie genau funktioniert das? Haben Sie Zugriff denn auf Systeme?
Ja, typischerweise haben wir bei all unseren Kunden oder auf jeden Fall im Großteil die Möglichkeit, aus der Ferne zuzugreifen. Es gibt so verschiedene Methoden. Entweder haben wir einen direkten Zugang zu den Systemen. Also auch bei uns selber kommen wir halt auf die Systeme der Kunden drauf. Dann gibt es die Methode, dass der Kunde uns drauflässt auf das System. Das kennt man vielleicht von irgendeiner anderen Software, Banking-Software oder sowas. Da wird dann so ein kleines Programm gestartet. Da muss man so Nummern austauschen und ein Passwort austauschen und dann kommen wir über das Internet drauf. Das Einzige, wo wir im Prinzip nichts machen können, ist, wenn A, das Internet nicht geht oder B, sich das Gerät nicht mehr einschalten lässt. Beziehungsweise nicht mehr so weit startet, dass man diese Software starten kann. Das sind dann diese Momente, wo man sagt, okay, jetzt muss ich halt da hinfahren. Es muss ein Kollege oder ich dort zu dem Kunden hin, sich das anschauen. Warum funktioniert das nicht? Ja, und das alles muss man natürlich irgendwo auch so ein bisschen priorisieren. Es gibt irgendwie dieses Gefühl, dass es Tage gibt, wo erstmal nichts passiert. Also man arbeitet so ein paar Standardaufgaben ab. Wir haben bei einigen Kunden, kurze Erklärung, haben wir so Monitoring. Das heißt, das System wird überwacht und wenn dort irgendetwas nicht so ist, wie es sein soll, das heißt noch nicht, dass es einen Ausfall gibt, aber es könnte vielleicht in einem Ausfall enden. Beispiel, so eine Festplatte läuft voll, so ganz einfache Sachen. Ne? Die wird immer voller und wenn sie voll wäre, bleibt das System sozusagen stehen. Und wir sehen dann rechtzeitig, okay, sie läuft immer voller, jetzt müssen wir reagieren. Das ist so eine Standardaufgabe, dann wird das gemacht und abgearbeitet aus der Ferne. Heute hat man ja so Techniken, dass man alles virtuell macht und deswegen ist es dann oft die Möglichkeit, das zu erweitern, obwohl man jetzt nicht wirklich eine Festplatte reinsteckt, weil das unten schon vorhanden ist und es nur oben noch nicht genutzt wird. Ja, oder dann gibt es die Tage, wo man morgens ins Büro kommt und 5 Leute gleichzeitig ein Problem haben. Dann fängt man an und darf erstmal durchsortieren, wo fange ich an, wer macht was. Das ist ein Großteil dieser Aufgabe, ist ein Team bei uns in Hamburg. Das stimmt nicht ganz, das sind nicht nur Hamburger, aber der Großteil sitzt dort. In jedem Standort sitzen dann nochmal so 2 extra Leute, das ist bei uns das sogenannte Service Center. Und dort kommt der Kunde raus, wenn er quasi bei uns den Support anruft und nicht irgendwen persönlich. Und die organisieren das. Die versuchen auch direkt erstmal, wenn es eine Kleinigkeit ist, direkt zu helfen. Und wenn die merken, da kommen wir nicht weiter, das ist zu kompliziert für uns, dann geben die das weiter an einen Kollegen. Das ist so dieses Klassische, was man so in Neudeutsch dann immer First-Level-Support, Second-Level-Support und sowas nennt. Es gibt dann später noch den Third-Level-Support, das sind dann typischerweise Entwickler und so weiter. Da wir keine Software entwickeln, haben wir dieses Problem aber nicht.
Welche Aufgabe genau haben Sie? Bei unserem ersten Treffen habe ich Sie IT-Trainer genannt. Wie genau würden Sie sich bezeichnen?
Genau, ich falle so ein bisschen aus der Reihe zwischenzeitlich, weil ich mich über viele Jahre in dem Unternehmen befinde. Ich habe diese klassischen Techniker-Aufgaben früher auch gemacht. Heute ist es so, dass ich mich um unsere interne IT kümmere, das heißt um unsere eigenen Geräte. Zusätzlich, weil damit wäre ich nicht ausgelastet, haben wir noch ein Rechenzentrum in Hannover. Das ist zwar ein Team von im Prinzip 4 Leuten aktuell, die sich darum kümmern, aber ich bin dort die führende Person, die sich darum kümmert, der dann auch halt die Planung macht, wie geht es weiter, was müssen wir anschaffen und das dann mit uns, mit der Geschäftsführung abspricht. Und dann habe ich halt zusätzlich diesen großen Bereich Training. Also ich mache interne Schulungen bei uns generell, ich habe einen Ausbilderschein, ich bilde bei uns in Höxter auch aus, die Kollegen. Ich mache aber auch externe Schulungen, wenn es gewünscht ist. Also es gibt Kunden, die möchten das manchmal. So ganz klassisch ist, dass die Kunden sagen, ich möchte mal so ein bisschen meine Mitarbeiter darauf trainieren, was für Mails darf ich öffnen und so weiter. Wie gehe ich mit Datensicherheit um? Datensicherheit, Datensicherung sind unterschiedliche Dinge. Dass einfach mal die Leute so ein bisschen sensibel darauf reagieren, wenn sie eine Mail bekommen und da ist irgendwas dran. Kann ich das jetzt öffnen? Ist das eine gute Idee? Ist das eine schlechte Idee? Sollte ich vielleicht nochmal jemanden fragen? Auch das ist ja manchmal eine Option. Ja, und solche Schulungen, die buchen öfters mal Kunden. Es gibt so ein paar Stammkunden, die machen das alle 2-3 Jahre mal, um das immer wieder aufzufrischen. Oder auch neue Mitarbeiter, die der Kunde bekommen hat, eben damit reinzuholen. Das ist mein Part.
Sie haben es auch schon angedeutet, aber wer ist Ihre Zielgruppe?
Die Zielgruppe bei uns in einem Unternehmen sind klassische kleine mittelständische Unternehmen. Es gibt in alle Richtungen Ausreißer. Also wir haben so ein ganz kleines Unternehmen, der hat im Prinzip einen Computerarbeitsplatz. Aber unser typisches Klientel sind so die Firmen so, ich sag mal, zwischen 25 und 100 Benutzern. Wir haben auch ein Unternehmen mit 900 Benutzern. Aber das sind halt die Ausnahmen.
Wo sitzen die Unternehmen, die Sie da betreuen?
Also typischerweise sind die bei uns ziemlich regional, also um Höxter rum, um Hannover rum, um Hamburg rum, für jeden Standort halt. Es gibt aber auch da wieder Ausreißer. Ich habe einen Kunden, da bin ich halt dran gekommen, dadurch, dass der einen Standort in Bad Driburg hat, das ist für uns Höxter halt gut erreichbar. Ja, und der hat dann aber auch noch in Frankfurt und im Norden und im Süden noch was. Das kommt dann halt einfach mal so. Genau wie dieser eine Kunde, was ich gerade sagte, mit 900 Usern, die haben natürlich eine eigene IT-Abteilung. Wir sind dann die Spezialisten für gewisse Themen, wie zum Beispiel Microsoft Exchange oder VMware-Umgebungen. Wir machen dort nicht den Benutzer-Support, wenn der jetzt nicht drucken kann. Das machen die selber. Die haben aber 26 Zweigstellen weltweit. Daher kommen ja irgendwo auch die 900 User zusammen. Das ist aber eher so Randgeschäft. Kerngeschäft sind wirklich die 25 bis 100 Leute, Das ist unser klassischer Kunde.
Wann wurde MR-Systeme gegründet?
Wir müssten gerade hart auf die 30 zugehen, das Unternehmen. Also jetzt muss ich noch kurz überlegen. Der Henning Meyer hat es gegründet, da war er 15. Der ist ein Jahr älter als ich.
Jetzt kommen wir
27 Jahre ungefähr ist das Unternehmen jetzt.
Jetzt kommen wir der spannenden Frage auch näher. Wie alt ist Herr Lewandowski hier? Aber ist das tatsächlich wahr? Der hat das gegründet mit 15 Jahren?
Ja, der hat mit 15 Jahren das Unternehmen gegründet.
Was war seine Intention? Was hat er damals vorgehabt?
Der wollte sich damit selbstständig machen.
Als was damals? Also wie hat sich die Dienstleistung letztendlich verändert? Womit begann es damals?
Begonnen hat es damit, Computer zusammenzuschrauben. Also wirklich PCs für einen Privatkunden, der heute gar nicht mehr so unser direkter Kunde ist, dafür PCs zusammenzubauen. Und er hat halt einen Kompagnon gehabt, den Christian Rede. Der war zu dem Zeitpunkt gerade 18 geworden, weil sonst wäre das mit der Firmengründung überhaupt nicht möglich gewesen. Und Sie können sich vorstellen, wenn so ein 15- und ein 18-Jähriger zur Bank kommen und sagen, wir brauchen da mal einen Kredit für ein neues Unternehmen, dann ist das nicht ganz so einfach. Das erste Firmenauto war ein Mofa, womit der Henning dann zum Kunden gefahren ist. Ja, und ich bin 99 dazugekommen. 1.8.99 habe ich in dem Unternehmen angefangen als Auszubildender. Ich war der erste Auszubildende in diesem Unternehmen. Ich bin der erste Festangestellte in dem Unternehmen. Zwischenzeitlich sind beide Chefs weg. Bedeutet, ich bin der, der am längsten in dem Unternehmen ist.
Coole Geschichte auf jeden Fall. Und wie hat sich jetzt das Aufgabenprofil verändert? Denn es ist viel dazugekommen und Sie stehen heute ja im Mittelpunkt im Grunde genommen der Digitalisierung. Wie hat es sich entwickelt und was ist heute eigentlich so Ihre vorrangige Aufgabe?
Ja, also damals fing es halt mit den PCs zusammenbauen an und dann hat sich das ergeben über den Vater von dem einen, der dann im Unternehmen arbeitet. Könnt ihr nicht bei uns auch mal was machen? Dann haben die da tatsächlich angefangen, Server aufzubauen und Clients aufzubauen. Und dadurch ist dann immer mehr geworden. Das heißt, es ist einmal immer mehr in diesen Firmenbereich gegangen, was halt heute unsere Hauptkundengruppe ist. Wobei wir nicht so sind, dass wir irgendeinen Privatkunden rausschmeißen. Ne? Also es gibt auch genug von den Firmen, wo dann die Leute auch privat ihre Rechner zu uns bringen. Ist überhaupt kein Problem. Und aus dieser Firmengeschichte ist es halt so, wenn man jetzt mal so 20 Jahre zurückdenkt, dann hatten die irgendeinen Server da stehen, da lagen Dateien drauf und da wurde mitgearbeitet. Heute ist es halt sehr viel anders. Ich habe heute ganz viele Programme meistens, verschiedene Dienste, die unter Umständen auch nicht mal alle bei mir im Haus stehen, sondern ich habe irgendwas in der Cloud. Da liegt ein Teil, ich habe was bei mir lokal auf dem System. Ich muss gucken, wie kriege ich die miteinander verbunden, dass diese beiden Programme auch miteinander reden, damit ich Daten austauschen kann, damit ich meine Arbeit möglichst schnell erledigen kann, möglichst einfach erledigen kann. Und das kennen wir im Prinzip ja auch alle, auch als Privatmann. Jeder hat heute ein Handy. Ohne Cloud ist ein Großteil auf dem Handy heute gar nicht mehr vorstellbar. Nur Firmen nutzen das natürlich noch viel intensiver. Und dann ist es so, dass früher, also wie gesagt, so vor 20 Jahren, da war das so, dass man noch gesagt hat, die meisten Angriffe auf ein Unternehmen kommen aus dem internen Umfeld, also aus dem eigenen Haus. Warum? Weil ein Mitarbeiter, der da ist, der vielleicht ein bisschen technisch begabter ist, sagt, ich probiere mal hier, ich probiere mal da. Oh, da habe ich was gefunden und hat plötzlich was lahmgelegt. Heute wissen wir natürlich alle, die große Bedrohung ist das Internet. Da haben wir auf der einen Seite immer Fluch und Segen. Wir haben halt heute die Cloud. Das ist ja, wie wir es so schön sagen, es ist nur nicht mein Computer, der Computer gehört halt wem anders. Also von irgendeinem Anbieter, egal wo ich bin, sei es am Handy mit Apple, sei es mit Handy mit Google, sei es Microsoft, die haben halt irgendwo Computer stehen. Und ich nutze die. Ich arbeite also quasi auf dem Gerät von wem anders. Das ist alles. Ich weiß, es ist ziemlich vereinfacht, aber das kann man genauso simpel sagen. Und ich nutze jetzt nicht mehr irgendwelche Programme, ich nutze heute Dienste. Das heißt, der bietet mir jetzt nicht mehr irgendein Programm an, was ich mir, also natürlich gibt es das auch immer noch und in vielen Fällen auch genutzt. Ich lade mir das runter, ich nutze das. Aber ich habe auch oft Programme, die einfach so im Hintergrund laufen. Beispiel, ich kenne das von meinem Handy, ich kriege einen Anruf und dann sagt das Handy plötzlich, das ist ein Anruf aus Fort Lauderdale in den USA. Okay, das Handy hat diese Rufnummer schon mal gegengeprüft. Gut, jetzt kann man das noch anhand von Vorwahlen einfach prüfen. Es geht aber so weit, dass die Handys teilweise schon Spam-Anrufe erkennen. Also wenn gewisse Rufnummern anrufen, dann sagt das Handy, nee, ich blocke die von vornherein weg. Und das Handy klingelt gar nicht und anschließend sehe ich, hey, ich habe einen Anruf, guck rein, ja, wurde wegen Spam geblockt. Das ist die Cloud. Das macht das Handy direkt online im Internet, weil diese gesamte Datenbank, die liegt nicht auf dem Gerät. Überall habe ich diese Cloud-Dienste um mich herum heutzutage. Hier, unser Radio, was wir jetzt gerade machen. Wenn ich mir das übers Internet anhöre, nutze ich einen Cloud-Dienst. Ihr ladet das irgendwo hoch, andere laden es runter, nutzen Streams. Das ist nichts anderes. Unsere Aufgabe hat sich dahingehend sehr stark verändert, diese Cloud-Dienste sicher zu gestalten. Also genau zu gucken, wie und was muss ich zulassen, damit der Mitarbeiter vernünftig und einfach arbeiten kann. Diese Prämisse gilt heute immer noch wie früher, aber auch sicher. Das hört sich dann immer so, ja, auch sicher. Eigentlich ist das zwischenzeitlich ein recht großer Teil, wenn man überlegt, wie viele Sachen ich heute unbewusst oder bewusst nutze und was da alles möglich ist.
Und da werden wir natürlich innerhalb dieser Serie ins Detail gehen. Und Sie haben das ganz wunderbar beschrieben, wie sich das entwickelt hat, was heute wichtig ist, was heute auch Ihre Aufgabe ist, Ihres Unternehmens. Vielleicht können Sie das nochmal sagen, die Herausforderung allgemein. Ich als jemand, der mit IT jetzt immer nur als Nutzer zu tun hat, weniger als jemand, der die Technik begreift, für mich sieht das alles sehr bedrohlich aus. Also je mehr wir globalisiert werden, je mehr wir digitalisieren, desto größer werden die Gefahren, so scheint es mir. Ist das so oder wie würden Sie die Herausforderung unserer Zeit beschreiben?
Im Prinzip kann man das tatsächlich so sagen. Die Gefahren werden immer größer. Die Leute oder jetzt Sie als Anwender, aber auch die Leute, die in der Firma als Entscheider stehen, die müssen natürlich eine Risikoabwägung machen. So, und das Risiko ist einmal die Frage, wie hoch ist das wirklich? Und da kann man halt mit gewissen Mitteln, Firewalls, Virenscanner, gewisse Richtlinien, wie zum Beispiel Passwörter auszusehen haben, wie Passwörter gespeichert werden, wie ich mich am System anmelde. Da gehen wir nach und nach hier auf einige Punkte ein, wie ich mit Sachen umzugehen habe, wodurch ich quasi dieses Risiko wieder minimieren kann. Gleichzeitig gehen aber die Firmen dieses Risiko quasi ein, weil es die Arbeit sehr viel einfacher macht. Wenn ich so zurückdenke, vor 10, 20 Jahren, jemandem eine Datei zukommen zu lassen übers Internet, das war einfach kompliziert. Heute schicke ich es per E-Mail oder wenn die Datei größer ist, lade ich sie irgendwo in so einen Cloud-Anbieter eben hoch. Da sind wir wieder bei den Cloud-Anbietern, ne? Sei es eine Dropbox oder sei es Nextcloud oder was es da nicht alles für Anbieter gibt. WeTransfer, genau. Also da gibt es einen ganzen Batzen an Cloud-Diensten, wo ich die Datei hochlade und dann nur noch einen Link verschicke. Und der kann auf der anderen Seite das wieder runterladen und dann nutzen. Genau das ist diese Herausforderung heutzutage. Diese Dienste, die mir das Leben einfach machen, nutzbar machen und auch nutzbar behalten und gleichzeitig aber dafür sorgen, dass die so gut wie sicher sind. Natürlich steckt da ein großer Teil auch an der Gegenseite. Also um bei dem Beispiel zu bleiben, diese Hoster, wo ich eine Datei hochlade, wer auch immer das ist, der muss natürlich sein System auch absichern. Ich kann in einer Firewall nur sagen, ich erlaube den Zugriff auf dieses System oder ich erlaube ihn nicht. Und da kommt natürlich auch ganz viel dann solche Sachen, wenn man jetzt mal in das Firmenumfeld, was ja unser Hauptaugenmerk ist, so ein bisschen guckt, was erlaubt denn eigentlich meine Firma? Bei wem darf ich denn überhaupt hochladen? Weil wir sind mal ganz gemein. Wir sitzen hier in Europa, wir haben hier die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, und ein Dropbox ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Da gibt es zwischenzeitlich gewisse Abkommen und so weiter, sodass man das trotzdem machen kann. Aber zum Beispiel eine Firma Microsoft, die hat eine Größenordnung erreicht, dass die zwischenzeitlich eigene Rechenzentren in der EU betreibt, auch in Deutschland. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, so ein OneDrive nutze, das wäre die Microsoft-Variante von so einer Dropbox, dann kann ich halt sagen, okay, ich bin hier in Deutschland. Und dann wird das auf deutschen Servern gespeichert. Da haben die in den letzten Jahren sehr viel gemacht. Also ich glaube, das deutsche Rechenzentrum, ich muss jetzt überlegen, das war kurz vor Corona. Hatten die das in Betrieb genommen. Also so im Januar in Betrieb genommen, so ab März, April ging hier bei uns das Corona so richtig los. So diese Zeitraum, seitdem gibt es das erst, das deutsche Rechenzentrum. Alle, die davor bei Microsoft sich angemeldet haben, die sind dann meistens in den Niederlanden gelandet, weil das ist auch noch EU. Wie gesagt, zwischenzeitlich gibt es ein deutsches. Auch da muss ich halt firmentechnisch nachgucken, was erlaube ich.
Also viele gute Aspekte, die Sie angesprochen haben. Und das ist jetzt hier die Pilotfolge, wo wir erstmal einen Überblick bekommen über Ihr Unternehmen und einen Überblick bekommen, was diese Podcast-Reihe für Themen haben wird. Sie haben vor allem die mittelständischen Unternehmen als Ihre Kunden. Aber das sind ja alles Themen, die eigentlich jeden Einzelnen betreffen, der heute digital unterwegs ist, der im Internet unterwegs ist, der ein Handy hat oder der E-Mail hat oder der ein E-Auto fährt. Warum ist das Thema eigentlich heute für jeden relevant?
Genau. Es ist aus meiner Sicht wirklich für jeden relevant, weil ich heute eben überall vernetzt bin. Ich habe immer und überall eine Möglichkeit, aufs Internet zuzugreifen, durchs Handy zum Beispiel. Autos sind heute vernetzt. Wir hatten das Thema E-Auto. Ladesäulen sind vernetzt. Also selbst die modernen Autos, wenn ich mir heute ein Auto kaufe, jetzt, heute, dann hat das einen E-Call drin, nennt sich das. Da haben sie so einen SOS-Knopf. Oder wenn, zum Beispiel, meistens ist es, wenn die Airbags auslösen, dann löst dieses Auto automatisch einen Notruf aus. Das hat also auch eine SIM-Karte drin. Ich muss jetzt also überlegen, warte mal, dieses Auto hat jetzt Internet. So lächerlich, wie es sich anhört. Aber wie schütze ich das eigentlich? Es gibt ein Beispiel aus den USA. Ich glaube, es war ein Range Rover. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Dürfen wir uns nicht drauf festnageln. Den haben sie über die SIM-Karte gehackt, sind so weit in die Motorsteuergeräte, dass sie das Ding aus der Ferne steuern konnten. Mit dem Handy. Das haben sie irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo es war, da haben sie es tatsächlich demonstriert. Da haben sie hier so diese große Salzwüste, was sie da haben in den USA. Da haben sie tatsächlich die Probefahrt damit gemacht, ob es wirklich funktioniert. Und ja, es hat funktioniert. Also auch da muss ich natürlich jetzt gucken. Das ist aber Aufgabe der Autohersteller. Natürlich gibt es immer die Seite der Hacker. Das ist so immer so mein Argument so ein bisschen. Ich muss meinen Gegner kennen. Ich gucke mir gerne irgendwelche Vorträge, gerade Chaos Computer Club ist da immer sehr gut. Die haben sehr viele Leute, die gute Vorträge dort machen. Also ich gucke mir da welche von an. Aus verschiedenen Bereichen, aber wo ich meine, die könnten mich interessieren. Dadurch kriegt man so ein bisschen das Denken.
Vielleicht sagen Sie es nochmal für diejenigen, die das nicht so kennen, Chaos Computer Club, also da kommen Leute zu Wort, die die Gegenseite darstellen, das sind Hacker?
Ja, jetzt ist natürlich immer die Diskussion, was ist ein Hacker? Hacker selber unterteilen sich immer als Black Hat und White Hat Hacker, also die mit dem schwarzen und mit dem weißen Hut. Die mit dem schwarzen Hut, das sind die Bösen, die Schaden anrichten wollen. Die mit dem weißen Hut, das sind die, die eine Sicherheitslücke entdecken, sie dokumentieren, sie melden. Gerade beim Melden gibt es heutzutage viele Firmen, die haben eine sogenannte Responsible Disclosure, nennt sich das. Bedeutet, in dem Moment, wo ich die bei dem Hersteller melde, hält der Hacker aber noch nach außen hin alles unter Verschluss. Das heißt, er macht es nicht öffentlich, sodass die Firma Zeit bekommt, diese Lücke zu schließen. Typischerweise sind das bis zu 6 Monate. Und wenn die Firma diese Lücke geschlossen hat oder nach 6 Monaten, dann gehen die Hacker damit an die Öffentlichkeit und sagen, ich habe folgende Lücke gefunden. Und das ist zum Beispiel genau das, was eben diese Sprecher, die dann beim Chaos Computer Club stehen, machen. Die analysieren das, die haben diese Lücke entdeckt. Sie wurde meistens dann schon behoben, wie wir gesehen haben bei den E-Autos nicht, mit den Ladekarten. Sie wurde dann behoben und dann machen die es öffentlich. Durch dieses Öffentlichmachen kann ich natürlich auch einen gewissen Druck aufbauen. Ob es dann den Hersteller interessiert oder nicht, naja.
Aber ganz spannend, dass Sie uns nochmal auch die Rolle der Hacker hier klargemacht haben, auch die Unterschiede natürlich, die guten Hacker, vielleicht auch die bösen Hacker. Sie sind ein IT-Experte, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Sie auch zu Hause vielleicht die eine oder andere Stunde am Computer verbringen. Wie viele Rechner haben Sie zu Hause?
Aber die Anzahl weiß ich gerade gar nicht so genau.
Sind das so viele?
Ich habe halt so ein paar rumstehen, aber im Prinzip sind die meisten nicht in Benutzung. Das ist halt so alte Hardware.
Was ist Ihre älteste Hardware oder Ihr ältester Rechner?
Der älteste Rechner ist ein Amiga 500. Der ist jetzt 38 Jahre alt und in liebevoller Handarbeit gepflegt und wieder instand gesetzt, mehrfach schon. Weil der Hardware ist halt vorteilhaft, dass man heute mit heutigen Methoden recht gut diese Hardware analysieren kann, Fehler finden kann und dann halt entsprechend beheben kann, weil so eine alte Hardware hat halt auch einfach mal einen Defekt.
Aber was machen Sie noch produktiv mit dem Rechner? Also arbeiten Sie da wirklich noch an irgendwelchen Sachen oder ist das tatsächlich eine Liebe einfach zu den Geräten und zu dem, was die damals schon konnten?
Also beim Amiga 500, da spielt man halt mal mit. Das ist halt auch damals so ein Spielecomputer gewesen, größtenteils. Aber ich finde es halt super spannend, was die damals mit so einer Hardware umgesetzt haben. Also wenn man sich das überlegt, wie alt das Gerät ist, und dass das Ding schon Fenster hat, dann könnte man fast sagen, Microsoft hat sich bei Windows die Fenster von den Commodore abgeguckt. Da kommt einiges her aus der Ecke. Und in dem Bereich ist die Community auch sehr aktiv. Also das letzte Betriebssystem-Update von dem Amiga 500 ist aus 2023. Natürlich nicht mehr von Commodore, sondern von freien Entwicklern. Aber tatsächlich noch ein Update.
Ach, wie schön. Aber das ist ja in gewisser Weise eine Liebhaberei, dass man das tatsächlich noch am Leben erhält. Und welche Spiele spielt man da drauf?
Damals das klassische Turrican als Spiel zum Beispiel oder Nitro. Das kann man aber mit heutigen Spielen so nicht mehr vergleichen. Nein, das ist halt so eine Liebhaberei, das stimmt schon. Ne? Also so eine Hardware, das ist mein erster Computer, den ich hatte. Den habe ich halt behalten und entsprechend gepflegt. Und das ist halt so ein Nostalgiefaktor.
Und der hat ja die Grundlage für Ihre Karriere eigentlich gelegt. Denn Sie haben ja aus der Leidenschaft Ihren Beruf gemacht.
Ja, kann man so sagen. Ne? Also damit hat man angefangen, einiges gelernt und dann später auf Microsoft gewechselt. Commodore ist ja dann auch insolvent gegangen und sowas alles. Da ist dann irgendwann der Beruf wirklich raus geworden.
Und wenn man die Technik dieser Geräte damals mit den heutigen, ja, kleinsten Geräten, den kleinsten Computern vielleicht vergleicht, die wir heute haben, das sind ja hier unsere Smartphones oder unsere Smartwatches, also so die kleinen Geräte, die wir haben. Früher ist ja noch gar nicht so lange her, da haben wir Handys gehabt, das waren einfach Telefongeräte. Heute haben wir doch hier, hat doch jeder wirklich einen kleinen Computer in der Tasche.
Ja, also die kann man auch gar nicht so ganz vergleichen. Ne? So ein alter Amiga, der hat eine Rechenleistung, das ist heute ein Bruchteil vom Handy. Das Gleiche schafft heute jedes Handy locker. Das macht aber auch so ein bisschen eben den Reiz aus. Ne? Also heutzutage, da kann man mit so Ressourcen, also ich meine jetzt nicht die Ressourcen von irgendwelchen Metallen und so weiter, die in den Gerät verbaut werden, sondern Prozessor, Arbeitsspeicherleistung, Festplattenplatz und so weiter. Da kann man heute mehr aus den Vollen schöpfen. Man muss es nicht mehr so klein und kompakt bauen wie damals. Damals hatte man halt sehr wenig Ressourcen. Also so ein Amiga 500 hat ab Werk einen halben Megabyte RAM. Einen halben Megabyte. Das Handy hat mehrere Gigabytes RAM heutzutage. Gigabyte sind 1000 Megabyte. Also kann man sich schon vorstellen, ne? Da haben wir einen Faktor 80.000 oder so plötzlich. Einfach nur von einem Handy zu so einem alten Computer. Man musste damals halt sehr viel damit tricksen und irgendwelche Sachen ausnutzen, um das so hinzukriegen, wie es damals ging. Denn wenn man sich das heute anguckt, ja, das kann natürlich grafiktechnisch nicht mehr mit den heutigen Spielen teilweise mithalten. Aber wenn man also den Vergleich ignoriert, dann ist auch die Grafik von damals heute immer noch völlig funktionabel. Und man kann da auch problemlos auch noch ein Spiel drauf spielen heute. Auch wenn das Bild im Prinzip auf dem heutigen Monitor wahrscheinlich so groß ist wie eine Briefmarke, wenn man das nicht reinzoomen würde, von der Pixelauflösung her.
Aber was war die Initialzündung für Sie, dass Sie die Liebe zur IT entwickelt haben? War es tatsächlich der Rechner und das, was man damit machen konnte, oder ein Spiel oder was war es?
Ja, also mit dem Rechner habe ich halt angefangen. Das war wirklich so eine Spielekiste. Mit Kollegen auch gerne mal zusammen und so weiter. Dann ist irgendwann eben dieser Sprung gekommen. Dann habe ich von meinen Eltern einen alten MS-DOS-PC gekriegt. Also wirklich alt, das waren 286er. Mit 6 MHz oder irgendwie sowas und ein bisschen Arbeitsspeicher, ich weiß gar nicht mehr wie viel. Und da ging das dann so langsam los, dass man angefangen hat und wollte einfach hinter das System gucken. Okay, der läuft jetzt, aber warum läuft der und was muss ich machen? Und dann hat man rumgespielt und dann hat man es geschafft, dass das Ding nicht mehr funktioniert. Und dann musste man zusehen, wie kriege ich das Ding jetzt wieder ans Laufen? Und da hatte ich damals halt neben meinem Vater, der so ein bisschen da was konnte, aber auch nur, weil er es sich selber beigebracht hatte, hatte ich damals noch einen Kontakt zu wem aus dem Nachbarort, der das beruflich machte. Und wenn ich dann nicht mehr weiter wusste, konnte ich den fragen. Und der hat mir dann geholfen und der hat das dann auch erklärt. Ja, und das ist dann irgendwann bei mir hängen geblieben und dann ist es immer mehr mit der Zeit gewachsen. Als man dann irgendwann die Ausbildung gemacht, da hat man die IT dann kennengelernt von nochmal der anderen Seite, also nicht so privat, sondern eher was bei Firmen so abgeht. Ja, und da bin ich dann bis heute bei geblieben.
Sie strafen alle Eltern Lügen, die damals gedacht haben, also das ist ja nur Quatsch, was die da machen am Computer, ja, die wollen ja nur daddeln. Sie sind produktiv geworden.
Ja, es hat aber mit dem Daddeln angefangen.
Ja.
Das ist einfach so.
Es fängt auch mit dem Spielen an, ne? Und am Ende macht man was Sinnvolles draus.
Ja.
Das eine hängt ja mit dem anderen auch zusammen und das ist auch gut so, glaube ich.
Ja, ich finde das okay. Also.
Schön. Haben wir mal einen kleinen persönlichen Einblick hier gekriegt, Herr Lewandowski. Er wird uns die Gefahren präsentieren und er wird uns auch sagen, was Sie ganz konkret dagegen tun können. Deswegen freuen wir uns ganz besonders auf diese Podcast-Reihe mit MR-Systeme aus Höxter mit Stefan Lewandowski. Herzlichen Dank, dass Sie uns das ja schon so geschildert haben und wie schön, dass es jetzt losgeht.
Dankeschön.
Weitere Infos finden Sie auch online auf der Website mr-systeme.de.